Wir haben uns die letzten Wochen beschäftigt mit dem Thema Jesus ist. Wir haben gehört, Jesus ist das Leben, Jesus ist das Wort, Jesus ist das Licht. Und heute Abend will ich zu euch reden über das Thema Jesus ist das Lamm. Ich will euch eine kleine Vorwarnung geben. Ihr werdet ziemlich viele Bibelverse hören. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber wir haben die Zeit, denke ich. Ich will anfangen mit Johannes 1, Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.
Amen.
Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wenn wir in die Bibel schauen und wir von dem Lamm hören, wenn wir das Lamm lesen, dann wissen wir, es geht um Jesus. Es ging immer um Jesus, wenn von dem Lamm die Rede ist. Und ich möchte zu meinem ersten Punkt kommen, die Andeutungen des Lammes. In 1. Mose 22 lesen wir davon, wie Gott Abraham sagt, dass er seinen Sohn opfern soll, seinen einzigen Sohn, auf den er so lange gewartet hat,
Isaak, er soll ihn opfern. Und Gott ist ihm gehorsam und er will es tun. Und Gott greift ein und sagt ihm, dass er es nicht tun soll. Und wir lesen in 1. Mose 22, Vers 8. Und Abraham antwortete, mein Sohn, das sagt er zu Isaak, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. 1. Mose 22, Vers 14. Nachdem Gott eingegriffen hatte, sagte Abraham zu Isaak, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Wir sehen, das Lamm wurde nicht, oder Isaak wurde nicht geopfert, weil ein anderes Opfer kommen wird. Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Kommt es uns bekannt vor? Auf dem Berg? Wir sehen, die Rede ist von Golgatha. Und wenn wir weiter nach vorne ins Wort Gottes gehen, direkt in den Garten Eden, 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir sehen, Gott hatte einen Plan von Anfang an. Gott hätte die ganze Idee mit den Menschen stoppen können, als er gesehen hat, dass sie schiefgegangen ist. Aber er tat es nicht. Noch bevor die Sünde in die Welt kam, war das Lamm da, war die Lösung schon da für die Sünde. Der Ungehorsam von Adam und Eva war für Gott weder eine Überraschung, noch hat er seine Pläne durchkreuzt. Es hat vielmehr unterstrichen, dass Gott mächtig war, dass Gott alle Weisheit und alle Liebe hatte. Und ich will kommen zu unserem Predigttext. Unser Predigttext steht in 2. Mose 12, die Verse 1 bis 13. Es ist ein bisschen längerer Predigttext, aber ich lese ihn einfach mal vor. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr sie gerne nachschlagen. 2. Mose 12, 1 bis 13, aber es wird auch eingeblendet. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für das Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht in Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber davon was übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an den Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschont an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Wir sehen hier, es geht um die Opferung des Passahlammes. Die Geschichte zusammengefasst, jeder Vater musste ein Lamm auswählen, angemessen für die Größe und für seine Familie. Das Lamm sollte geschächtet werden, das bedeutet so viel wie, das Lamm sollte ausbluten und das Blut sollte gefangen werden. Das Blut, das sie gefangen hatten, sollte an der Oberschwelle und an den Türpfosten gestrichen werden. Wir sehen, das ganze Schicksal Israels hing von diesem Blut ab, das man auf den Türrahmen streichen sollte. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit mir zu tun und was hat das mit uns zu tun? In 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und ich will euch meine wichtigsten Gedanken zu dem Text, den wir gerade gelesen haben, mitteilen. Mein erster Gedanke: Das Lamm muss im Haus der Familie leben, wie wir es in Vers 6 gelesen haben. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Warum sollten sie es aufbewahren? Wenn wir das Lamm mit Jesus vergleichen, Jesus hat 30 Jahre unter den Menschen gelebt, bevor er seinen Dienst antrat. Gott wollte, dass die Israeliten das Lamm aus eigener Erfahrung kennenlernen und lieben. So auch wir mit Jesus. Gott wollte, dass wir Jesus kennenlernen und lieben. Und es zeigte, dass Jesus nicht nur Gott war, er war auch Mensch, er war einer wie wir. Aber doch war er so anders. Zweitens, das Lamm musste vollkommen sein. Es sollte rein, makellos, gesund und schön sein. Auf Jesus übertragen. Jesus lebte die Heiligkeit Gottes. Jesaja 11, Vers 2 sagt, der Geist der Furcht des Herrn wird auf ihm ruhen. Jesus hasste das Böse sein ganzes Leben lang, mehr als irgendeiner anders. Johannes sagte, dass in ihm keine Sünde war, Johannes 3, Vers 5. Paulus sagte, dass er keine Sünde kannte, 2. Korinther 5, Vers 21. Und Petrus sagte, dass er keine Sünde hatte und dass er keine Sünde tat, 1. Petrus 2, Vers 22. Sein Wesen, seine Gedanken und seine Handlungen waren ohne Sünde. Kann irgendjemand von uns heute Abend behaupten, er wäre ohne Sünde, ohne Fehler? Ich glaube nicht. Drittens, der Tod des Lammes rettete andere vor dem Zorn. Das Passafest bedeutet Schutz vor Gottes Zorn. Und stellt euch die Kinder vor, die Kinder, die vor diesem Lamm saßen mit dem Vater und den Vater angebettelt haben vielleicht und gesagt haben, Papa, nein, töte dieses Lamm nicht. Aber der Vater wusste, wie er muss es tun. Es geht um das Leben des Kindes. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 unterstreicht diese Tatsache Schutz vor Gottes Zorn nochmal deutlich, dass Jesus uns vor dem kommenden Zorn Gottes retten will. Viertens, das Blut musste an den Seiten und an der Oberseite der Türrahmen der Häuser gestrichen werden. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es war das Blut, das den Zorn Gottes abwendete, wie wir es in Vers 13 gelesen haben. Passa bedeutet im Deutschen so viel wie vorübergehen. Der Herr geht vorüber. Römer 5, Vers 9 sagt und unterstreicht es, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt sind und durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden. Wir sehen, das Passahlamm spricht also von der Stellvertretung. Was heißt Stellvertretung? Stellvertretung bedeutet die Handlung einer Person für eine andere. Und ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen, die Heiligkeit des Lammes. Vielleicht fragst du dich, warum war das Passafest so heilig? Es war das Feuer. Es war das Feuer, das das Lamm verbrannte. Das Lamm wurde getötet und im Feuer gebraten. Warum ist das Feuer so wichtig? Weil es eine Beschreibung dafür ist, was unser geliebter Herr am Kreuz durchgemacht hat, um dich, um mich vor dem Feuergericht Gottes zu schützen. Und vielleicht fragst du dich, warum redest du über Zorn? Wir haben in einer Woche Weihnachten und wir sollten uns doch freuen. Ja, wir sollten uns freuen. Aber wisst ihr, ich glaube, wir können uns erst so richtig freuen über das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, wenn wir wirklich verstehen, was Jesus für uns am Kreuz durchgemacht hat. Wir wissen viel über Weihnachten, wir wissen viel über den Tod. Es ist meistens Kopfwissen. Aber haben wir in unserem Herzen begriffen, was unser Herr für uns durchlitten hat? Ich möchte, dass du dir mal bildlich Jesus als Feuer vorstellst. Als Jesus bei seinem Vater im Himmel war, war er Feuer. Er war dieselbe Substanz wie der Vater. Als Jesus sich dazu entschieden hat, auf diese Erde zu kommen, wurde er bildlich gesehen zu Holz, zur selben Substanz wie wir. Die Bibel sagt, er wurde Fleisch, er wurde wie wir. Er wurde Mensch, um sich als Holz dem heiligen, verzehrenden Urteil Gottes zu stellen. Das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, heute gefällt uns dieser Aspekt von Feuer nicht mehr so wirklich, das Feuer am Kreuz. Wir ziehen es vor, die Vorteile vom Kreuz zu sehen, die Auferstehung, die Segnungen, das Leben. Und all das ist gut und wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber was ist mit dem Feuer? Wie oft denken wir an seinen Tod? Wie oft feiern wir das Abendmahl? Die frühere Kirche hat es jeden Tag getan. Und die Folge daraus, an dieser ständigen Erinnerung an den Zorn Gottes, die lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 31, wo es heißt, dass sie in der Furcht des Herrn wandelten und sich vermehrten durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Gott wusste, dass die Menschen dazu neigen oder tendieren, Dinge schön zu reden, zu verwässern oder Dinge lauwarm zu machen, die eigentlich heiß sind. So auch beim Passahlamm. In Vers 9 haben wir gelesen, ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht in Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und deren Inneren und den inneren Teilen. Gott wollte, dass es mit Feuer gebraten wird, weil es das war, was Jesus durchgemacht hat. Das Feuer hat ihn verzehrt. Vers 10, und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Freunde, sich mit Golgatha zu beschäftigen, ist intensiv. Vor allem an Weihnachten. Vielleicht stellst du dir die Frage, warum war Gott so brutal? Wisst ihr, Gott musste nicht einfach mal eben Dampf ablassen. Er war auch nicht bösartig oder gereizt oder hatte keine Selbstbeherrschung. Nein, als heiliger Gott ist er weit entfernt von diesen Wesenszügen. Wenn wir so denken, sehen wir Gott als eine Partei, Jesus als die andere und uns, den Menschen, als die dritte Partei. Gott feuert die Kugel auf den Menschen ab und Jesus springt in die Schusslinie. Am Ende ist halt einer tot, aber das ist eben echte Liebe. Das ist völlig falsch. Es geht hier um Sühne. Sühne bedeutet, dass der Weg zu Gott frei ist. Es gibt hier nur zwei Parteien, Gott und den Menschen. Gott regelt alles unter sich. Er wird Mensch und dieser Gott-Mensch, er zahlt den Preis. Als Jesus auf der Erde war, blieb er immer Gott, auch wenn seine Gottheit verschleiert war. Vater und Sohn waren in perfekter Harmonie zueinander. Der Sohn wollte die Frage genauso klären wie der Vater. Wir haben es im Bild vom Abraham vorhin gesehen. Sie gingen beide miteinander. Jesus wurde bereitwillig unser Stellvertreter und unser Passahlamm. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht und deshalb muss er Sünde strafen. Selbst wenn er es nicht wollte, aber er wollte es. Auch wenn es uns nicht gefällt oder wir es nicht verstehen, weil sein Wille immer mit seinem Wesen übereinstimmt und übereinstimmen muss. Und hier ist so schön zu sehen, das, was Gott fordert, was wir ihm nicht hätten geben können, das stellt er selber bereit in Christus. Wenn wir in den Garten Gethsemane gehen, sehen wir, Jesus hatte Angst. Wir lesen in Lukas 22, Vers 44, und er war in ringendem Kampf und betete heftiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus betete nicht so heftig, wegen der körperlichen Qualen, von denen er wusste, dass sie brutal werden. Nein, Jesus wusste, dass er deine und meine Sünden in dem heiligen Gericht auf Golgatha tragen wird. Ihn erwartete ein brennender Feuerball. Wisst ihr, warum wir sagen können, dass Jesus das Gericht Gottes fürchtete? Wenn wir Märtyrer angucken, Leute, die für Jesus sterben, sie haben teilweise gesungen, als sie auf den Scheiterhaufen kamen. Aber Jesus hat nicht gesungen. Er wusste, er wird mit den Sünden beladen, am Kreuz hängen. Weil er Gott war, kannte er die Intensität des Gerichts, welche ihn erwarten würde. Er wusste, er wird diesem heiligen, verzehrenden Feuer gegenüberstehen, als ein makelloses Lamm. Keiner hasste die Sünde mehr als Jesus. Niemand außer Jesus wusste, wie erbarmungslos Gott Sünde richten würde. Er hasste die Sünde wegen dir, weil sie ihn von dir trennt. Er hasste sie nicht einfach so, weil er wusste, diese Sünde, die in dir ist, die trennt sich von ihm. Jesus wusste, Gott würde ihn nicht mit Barmherzigkeit treffen an deiner Stelle. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Als ich diesen Vers vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich musste einfach nur weinen. Warum gefiel es Gott, ihn zu zerschlagen? Weil er sah, was danach kam, weil er wusste, was danach kommt. Wie viele Menschen Jesus retten würde. Weil Jesus Gott war, war der Einzige, der in Gottes Gegenwart stehen konnte und nicht vernichtet wurde. Gott goss seinen Zorn auf ihn aus, aber Jesus konnte nicht sterben. Er konnte vor Gott bestehen. Ewiger Schmerz hat ihn erfüllt. Ewiger Zorn konzentriert auf diese begrenzte Zeit. Ein göttliches Urteil, getragen von einem menschlichen Wesen, wie du und ich. Ich glaube, wir werden nie verstehen, wie tief der Schmerz war, den Jesus am Kreuz erlitten hat. Psalm 88, Vers 7. Auf mir liegt schwer dein Grimm, und mit all deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Psalm 42, Vers 7. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Ihn trafen alle Wellen des Zornes Gottes auf einmal. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Stell dir vor, du müsstest das Leben deines Sohnes oder deines Kindes für einen anderen Menschen opfern. Vielleicht hast du, die meisten haben wahrscheinlich noch keine Kinder, aber stell es dir einfach mal vor. Und jetzt stell dir deinen größten Feind vor. Irgendeinen Menschen, von dem du denkst, der sich so richtig hasst. Stell dir vor, du müsstest das Leben deines Kindes für diesen Menschen opfern. Das ist das, was Gott getan hat. Er liebte uns, bevor wir ihn geliebt haben. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Eine andere Übersetzung sagt, der Herr warf unsere Ungerechtigkeit auf ihn. Er ließ sie ihn treffen. Jesus Christus wurde in diesen 3 Stunden der Finsternis aktiv von Gott zerschlagen. Er trank den Kelch des Zornes Gottes bis auf den letzten Tropfen. Er ertrank in seiner Heiligkeit. Und als wäre das nicht schon genug, wurde sein Schmerz an die Höhe getrieben, als Jesus Christus, der Mensch, von Gott verlassen war. Er hatte keine Verbindung zu dem, der ihn schlug. Stunden vorher war es Jesus schon mal finster geworden, als die Menschen ihm bei seiner Auslieferung ein Tuch um die Augen gebunden hatten. Ein Schlag nach dem anderen, er wusste nicht, wann der nächste kommt. Am Kreuz wurde es wieder finster für ihn, aber es war eine ganz andere Finsternis. Dunkelheit überkam nicht nur einen Menschen, sondern die ganze Welt. Aber einer bekam aus dieser Finsternis das göttliche Gericht zu spüren. Klagelieder sagt, ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Wenn ich auch schreiend rufe, so hemmt er mein Gebet. Ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im Versteck. Er hat mir die Wege entzogen, hat mich zerfleischt, mich verwüstet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich wie ein Ziel für den Pfeil hingestellt. Gott war am Kreuz nicht abwesend, aber Gott wandte sein Angesicht von ihm ab. Wisst ihr, keiner von uns war jemals wirklich alleine. Wenn du dich jemals alleine gefühlt hast, dann war Gott dir nur wenige Zentimeter entfernt. Aber am Kreuz war Jesus, der Mensch, von Gott verlassen. Sein ganzes Leben lang hatte er zu Gott gebetet, hatte ein intimes Einssein mit ihm. Aber jetzt hatte Gott sich abgewandt. Er musste es tun, weil alle Sünde auf ihm lag. Es waren nicht mehr die Sünden Adams, nicht mehr die Sünden der Ehebrecherin oder deine oder meine Sünden. Jesus trug sie vor Gott als seine eigenen. Jesus trug deine Sünde, als wäre es seine gewesen. Und so behandelte ihn Gott auch. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die Steine, die die Ehebrecherin hätten treffen sollen, die Steine, die dich, mich treffen hätten sollen, sie trafen ihn. All die intensive Last der Sünde lag auf diesem Lamm. Für dich. Und wärst du der Einzige gewesen, hätte er es trotzdem getan. Er war verflucht und er schrie mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Antwort, keine Liebe, nur Gericht. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Aber Halleluja, Jesus rief in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft, Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Nach den 3 Stunden der Finsternis war die Sühne vollbracht. Der Weg der Versöhnung war geöffnet. Und Gott hat den höchsten Preis bezahlt, um dir das zu ermöglichen. Den höchsten. Wenn die Geschichte der Menschheit zu Ende geht, werden unsere Tränen abgewischt werden. Aber seine Narben werden für immer bleiben. Für immer. Um dir zu sagen, ich liebe dich bis in den Tod. Das sagt er dir heute Abend. Ich möchte zum dritten und zu meinem letzten Punkt kommen. Und die Band kann sich gerne schon mal vorbereiten. Ich will dich heute Abend fragen. Bist du mit dem Blut Jesu bedeckt? Bist du schon gerechtfertigt worden durch sein Blut? Rechtfertigung erfolgt erstens durch das Blut als Grundlage. Römer 5, Vers 9 sagt, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Du wirst gerettet werden, wenn du das Blut annimmst. Du wirst gerechtfertigt zweitens durch Gnade ohne Verdienst des Menschen. Römer 3, Vers 24 sagt, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und Rechtfertigung erfolgt drittens durch Glaube als Mittel, um diese Gnade zu erlangen. Römer 3, Vers 28 sagt, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie sie das Gesetz fordert. Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn Johannes schreibt, Jesus nimmt die Sünde der ganzen Welt, dann meint er der ganzen Welt. Es bezeichnet die Reichweite seiner Erlösungskraft, seines Blutes. Und wir kennen es aus dem Lied, Jesus, dein Blut reicht aus für jede Nation. Und so ist es, es reicht aus für jeden. Für jeden, der hier heute sitzt. Wisst ihr, die Israeliten damals, sie bräuchten ein Lamm für jedes Haus. Für jedes. Aber wir haben ein Lamm für die ganze Menschheit. Gleich nach dem Prinzip, einer für alle und alle für einen. Hebräer 10, Vers 10. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Aber Freunde, es ist eine andere Frage, ob jeder dieses Blut annimmt. Weil, und das muss ich auch sagen, wer Jesus als den Erlöser nicht im Glauben annimmt, der geht trotz seines teuren Opfers ewig verloren. Und du sagst dir vielleicht, aber die wichtigste Sache ist doch, Jesus zu kennen. Aber lass mich dir sagen, die wichtigste Sache ist, dass Jesus dich kennt. Wisst ihr, wenn ich beispielsweise zum Kanzleramt gehen würde und sagen würde, ich kenne Olaf Scholz, ich würde nicht reinkommen. Ich würde reinkommen, wenn Olaf Scholz rauskommen würde und mir sagen würde, ich kenne Simon, ich kenne Johnny, ich kenne Jesse. Und genauso ist es mit Gott. Vielleicht meinst du, Jesus heute zu kennen. Viele kennen Jesus, aber wenige sind mit seinem Blut bedeckt. Wenige. Und damals in Israel hat Gott nicht geschaut, wer in den Häusern würdig war. Er hat nach dem Blut an den Türrahmen geschaut. Keiner von uns ist würdig. Nur das Blut Jesu kann dich bedecken. Und dich schützen vor dem Zorn Gottes, den Jesus auf sich genommen hat. Wenn das Blut auf dir liegt, ist es so, als hättest, so wie wenn du nie gesündigt hättest. Warum? Weil du mit der Gerechtigkeit Jesu Christi gerecht gemacht worden bist. Und er hat nie gesündigt. Er hat nie Schuld auf sich geladen. Er hat keine Vergangenheit zu bewältigen. Deine eigene Gerechtigkeit wird dich nicht in den Himmel bringen. Jesaja sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziger Lumpen vor Gott. Lass diese Lumpen los und lass dir vom Blut Jesu die Gerechtigkeit verleihen. Dann hat der Feind keine Macht mehr, keine Möglichkeit mehr, dich anzuklagen, weil Jesus für dich eintritt und sagt, stopp, dieser gehört zu mir. Und er wird an dir vorübergehen. Matthäus 26, Vers 26 redet Jesus über das Abendmahl und er sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Wisst ihr, und wir kennen dieses Nimm und Iss, kennen wir aus dem Garten Eden, oder? 1. Mose 3, Vers 6. Und sie nahm und aß von der Frucht. Und es ist so, als würde Gott sagen, was du kannst, Satan, das kann ich schon lange. Nimm und iss. Es ist sein Leben gegeben für dich. Und wir wissen, welche große Auswirkungen es für Adam und Eva hat, aber welch größere Auswirkungen hat es für dich, wenn du nimmst und isst. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist in dir gerade weint und gleichzeitig jubelt, aber wenn ich zum Kreuz schaue, wenn wir da hinschauen, dann tut er bei mir genau das. Oh, wie sehr er uns geliebt hat. Viele Wasser können die Liebe Gottes nicht auslöschen, die er zu dir hat. Wir haben ihn nicht geliebt. Aber er hat uns geliebt und sein Leben als Sühnung für unsere Sünde hingegeben. Und wenn der Herr unsere Sünden aufzeichnen würde, wer könnte vor ihm bestehen? Aber durch sein Blut gibt es Vergebung, damit er gefürchtet und geliebt werde. Lasst uns zusammen aufstehen. Wisst ihr, Jesus ist das Lamm, aber Jesus ist genauso der Löwe. Du kannst gerne die letzte Folie einblenden. Und es ist so ein schönes Bild, weil wenn wir nach Bethlehem schauen, Jesus kam nicht mit Posaunen. Er kam nicht laut. Er kam leise, ganz unbemerkt. Aber Jesus wird einmal wiederkommen und er wird als Löwe kommen. Hebräer 9, Vers 28, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wisst ihr, und es macht mich so klein zu wissen, wie Jesus kam. Jesus kam nicht als irgendein irdischer Priester, als ein Schriftgelehrter oder eine einflussreiche Position. Er war ein Zimmermann. Bist du bedeckt mit dem Blut Jesu? Vielleicht siehst du gerade all die Sünden in deinem Leben, all die Fehler und wie weit du vielleicht von Gott weg bist. Aber Gottes Arme sind weit auf für dich. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens umsonst. Wie dumm wäre es, wenn du heute von hier gehst, ohne dieses teure Geschenk in Empfang zu nehmen, das Gott dir gemacht hat. Wir werden nachher in der Lobpreiszeit die Möglichkeit haben, dass du gerne vorkommen kannst. Und das Lobpreis, das Jugendteam kann gerne auch nachher nach vorne kommen. Und wir werden für dich da sein, um zu beten. Wenn du merkst, dass die Sünde noch auf dir ruht, dann komm gerne vor. Wir werden für dich beten. Wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne vorkommen. Aber lass diesen Abend nicht an dir vorübergehen, ohne Gott eine Antwort zu geben. Lass uns beten. O Herr. Herr, wer sind wir, dass du, der König von Himmel und Erde, kamst auf diese Welt? Jesus, wie klein sind wir vor deiner Größe, Herr. Herr, wie oft sind wir gefallen, Vater. Herr, aber bei dir ist Vergebung, Herr. Damit der Vater an uns vorübergeht. Jesus, mögest du heute Abend Seelen zu dir ziehen. Mögest du heute Abend Seelen erretten und anklopfen, Herr. Jesus, meine Worte sind so schwach, aber dein Geist soll wirken, oh Herr. Jesus, ich bitte dich dafür, zieh du Menschen zu dir. Zeig ihnen auf, Herr, wie sehr du sie liebst, Herr. Vater, aber zeig ihnen auch auf, dass diese Sünde sich von dir trennt und dass du ihnen diese Last dieser Sünde nehmen möchtest, Herr. Oh Vater. Psalm 95, Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Komm heute zu deinem Schöpfer. Er wartet. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.